Wir wollen heute an diesem letzten Abend über die Zukunft sprechen. Der bekannte Evangelist Samuel Keller fuhr einmal im Eisenbahnzug und las seine Bibel. Nun kann man in der Eisenbahn jeden Schmarren lesen, jeden Krimi und jede Illustrierte, aber wenn einer die Bibel liest, das fällt auf. Und dann fängt auch richtig einer an und sagt, Sie lesen die Bibel? Ja. Ja, das ist doch überholt, dieses Buch. Das liest doch kein gescheiter Mensch mehr. Das ist doch von Menschen geschrieben und von menschlicher Irrtümer. Und er sagt Samuel Keller, ich habe den Eindruck, Sie kennen dieses Buch gar nicht. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Es wird eines Tages in den Buchhandlungen ein Buch ausgestellt, in dem für die nächsten 4 Jahre die unglaublichsten Dinge vorausgesagt werden. Das Buch wird gekauft, weil die Leute sich drüber amüsieren wollen, was für ein Unsinn für die nächsten 4 Jahre da einer prophezeit. Aber dann geschieht es, sagt Samuel Keller, dass das erste Jahr vorübergeht und erstaunlicherweise genauso, wie es in dem Buch stand. Da lachen die Leute. Das ist mal ein komischer Zufall. Jetzt kommt das zweite Jahr und es geschieht wieder genau, wie es in dem Buch steht. Ach, sagen die Leute, sollte das Buch recht haben? Es kommt das dritte Jahr und wieder geht genau in Erfüllung, was in dem Buch steht. Jetzt sagen die Leute, es scheint, dass das Buch recht hat. Ja, sagt Samuel Keller, was würden Sie jetzt schließen aus der Tatsache, dass 3/4 der Botschaften erfüllt worden sind? Da sagt der Mann im Eisenbahnzug, ja, dann würde ich glauben, dass auch im 4. Jahr noch so geht, wie es in dem Buch steht. Da sagt Samuel Keller, so ist es mit der Bibel. Die Bibel ist von vorn bis hinten voll Verheißung für die Zukunft. Wissen Sie, dass 3/4 dieser Verheißungen bereits wortwörtlich in Erfüllung gegangen sind? Ich kann das jetzt nicht ausführen. Da würde ich nicht sagen, das ist ein überholtes Buch. Sondern ich würde es fragen, was sagt denn dieses Buch über die Zukunft, dass ich mich darauf einstellen kann? Und sehen Sie, wenn ich Ihnen jetzt von der Zukunft spreche, sage ich Ihnen nicht meine Gedanken, sondern was die Bibel sagt. Sie sagt 2 große Gedanken. Die Bibel sagt von der Zukunft, es reift alles aus. Sie spricht immer von einer Ernte am Schluss. Wie der Bauer das Korn ausreifen lässt. Ich ging jetzt in die Berge und habe gesehen, wie sie die Äpfel ernten. Sie haben gewartet, bis die Äpfel reif sind. So spricht die Bibel vom Ausreifen oder Ernte. Und zwar in 2 großen Gedanken. Die Bibel spricht davon, dass unser persönliches Leben ausreift, unser persönliches Leben zur Reife kommt und dass die Weltgeschichte zur Reife und zur Ernte kommt. Und das möchte ich Ihnen heute Abend sagen. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit, weil ich furchtbar viel sagen muss und muss so langsam sprechen. Da muss im Telegrammstil gewissermaßen kommen. Die Bibel sagt, unser persönliches Leben kommt zur Reife. Wie sieht das aus? Der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der es am besten weiß, hat gesagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihre, die ihn finden. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Mit dem Tode fängt's erst an. Und ich sage immer wieder, wenn Sie es nicht glauben, das warten wir ja ab, ob Sie recht haben oder die Bibel. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Man kann verloren gehen. Wer hier nicht die Versöhnung mit dem schrecklichen, großen, heiligen Gott gefunden hat, der darf in Ewigkeit ohne Gott leben. Und das ist die Hölle. Die ist nicht, wie es im Märchen steht, so mit Flämmchen und Teufelchen, sondern Dostojewski, der Russe, hat gesagt, die Hölle ist der Platz, wo Gott nicht mehr hinschaut. Auf dem Weg in die Verdammnis, der ist breit, da gibt es eine Spur, da laufen die groben Sünder, die Diebe und Mörder und Hurer. Und da gibt's eine Spur, das sind die ordentlichen Leute, die sagen, ich bin recht, ich brauche keine Versöhnung, ich gehe nicht in die Evangelisation, ich schenke mir das, ich brauche das nicht. Brauchen's nicht, sie dürfen's lassen, da ist eine Spur, wo die ordentlichen Leute in die Hölle laufen. Unversöhnt mit Gott. Das ist ein schreckliches Ausreifen. Und wer die Versöhnung mit Gott annimmt, die er uns durch seinen Sohn Jesus anbietet, für den heißt der Weg zum Leben. Meine Freunde, ich habe im Glauben die Versöhnung angenommen und weiß, ich sterbe nicht, sondern ich gehe heim. Ich gehe nach Hause. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. So will ich zwar nun treiben mein Wesen durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem schnöden Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Die Ewigkeit bringt die Ernte für ihr Leben jetzt. Jetzt höre ich allerhand Einwände, auch wenn sie es nicht aussprechen. Und da möchte ich ganz kurz auf die Einwände eingehen. Da sagt einer, das glaube ich nicht, dass ich verloren gehe, wenn ich doch ein guter Mensch bin. Ich tue recht und scheue niemand. Darauf antworte ich Ihnen, ein anderer Einwand ist der, dass man mir sagt, das höre ich immer, verzeihen Sie, ich muss heute Abend so vielerlei bringen, nicht? Da höre ich immer, ja, du sagst immer, Jesus ist der Weg zum Leben. Wenn wir jetzt in Arabien geboren wären, dann wären wir Mohammedaner. Und wenn wir in China wären, wären wir vielleicht Konfuzianisten oder in Indien Buddhisten. Es gibt doch viele Wege zu Gott. Nicht? Es gibt doch viele Wege zu Gott. Nein, meine Freunde. Alle Religionen sprechen bloß davon, was der Mensch tun soll. Wenn Sie Mohammedaner sind, du musst jeden Tag dreimal beten, du musst fasten im Monat Ramadan. Alle Religionen sagen, du musst das tun und das tun und das tun. Und mit allem Werk können Sie keinen Frieden mit Gott bekommen. Und da kommt das Evangelium und spricht nicht davon, was wir tun müssen, sondern es verkündigt uns, Gott hat etwas für dich getan. Gott hat etwas für dich getan. Er hat in den Himmel zerrissen und seinen Sohn gegeben. Und der ist am Kreuz für dich gestorben, für alle die schmutzigen Sünden. Und der ist auferstanden und sucht sie. Sehen Sie, alle Religionen sagen immer bloß, was ich tun muss. Und mit all meinem Tun kann ich nicht an die Pforte Gottes kommen. Und da kommt das Evangelium und sagt, Gott hat alles für dich getan. Er hat seinen Sohn geopfert. Der bringt alles in Ordnung. Nimm's doch nur im Glauben an. Ich werde nicht gerecht vor Gott durch das, was ich tue. Es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben. Aber doch, Herr Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Sein Blut macht rein von aller Sünde. Und darum ist das der einzige Weg zum Leben. Das wissen nicht mal alle Christen in der Schweiz und Deutschland. Ich hatte mal so Vorträge und da sprach ich von dem, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und da kam ein junger Vikar zu mir, so ein junger Pfarrer, und sagte, ach, das interessiert keinen modernen Menschen, was Sie da sagen. Sie müssten das mehr konkretisieren. Sie müssen, ich sag, komm, sagen Sie mal, was Sie meinen. Und da sagt er, Sie müssten mehr so moderne Lebensfragen besprechen. Ah, so sage ich so, sexuelle Fragen und Geld und Generationenfrage und was der Blinddarm macht und so, Lebensprobleme. Ja, ja, sagt er das. Und da habe ich gesagt, dann soll ich den Leuten sagen, was sie tun sollen. Sehen Sie, da sind wir da auf der Linie, wo alle Religionen sind. Du musst das tun, das tun, das tun. Das ist das Herrliche im Evangelium, dass du erstmal gar nichts tust und hören darfst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das Leben haben. Und da kommt noch ein Einwand. Das kriege ich immer gesagt, ja, du sagst, man kann verloren gehen. Und da höre ich dann, na, ich will so sagen, dann kriege ich den Satz zu hören, das soll ein Gott der Liebe sein, der Millionen Menschen in die Verdammnis wirft. Da haben wir Sonntag für Sonntag gehört, wenn wir zufällig in die Kirche gingen, dass Gott der Liebe ist, und da wirft er Millionen Menschen in die Verdammnis. Das ist doch kein Gott der Liebe. Darauf möchte ich antworten. Gott wirft niemand in die Hölle. Da gehen wir freiwillig und selber hin. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott hat den Heiland für alle sterben lassen. Ihnen streckt er seine durchgraben Hände entgegen. Er verlangt nichts, als dass sie kommen und glauben. Wenn sie verloren gehen nach diesen Abenden, dann haben sie selber gewählt. Gott will, dass sie gerettet werden. Unser Verderben bereiten wir uns selber. Gott bereitet unser Heil. Und noch einen letzten Einwand. Die Leute sagen mir, ja, Herr Pfarrer, schön und gut, aber ich kann nicht glauben. Darauf kann ich nur antworten, ich glaube, Sie wissen gar nicht recht, was Glauben heißt. Ich möchte noch mal ein Beispiel brauchen, ich glaube, ich habe schon mal gebraucht, aber sind viele heute Abend zum ersten Mal da. Wie ich als Jugendpfarrer meinen Jungens klar gemacht habe, was Glauben heißt. Glauben heißt nicht, dass ich meine Augen zuklebe und alles annehme, was die Kirche sagt. Das heißt nicht Glauben. Ich brauche folgendes Beispiel. Sehen Sie, gleich nach dem Kriege, als bei uns noch kaum Autos gab und alles vertrümmert war, Da geriet mir so ein ganz kleines Autochen in die Hände und damit fuhr ich. Und das war damals noch gar nicht üblich, 45, dass ein Pfarrerauto fuhr. Höchstens ein Generaldirektor oder ein Ingenieur. Und wie meine Freunde mich mit dem kleinen Autochen ankommen sahen, sagte einer, oh, jetzt müssen wir alle Bäume und Gummi, Hausecken mit Gummi polstern, wenn der Pfarrer Auto fährt. Dann wurde ich böse und sagte, glaubst du nicht, dass ich einen Führerschein habe? Doch, doch, sagte er, den hast du, das weiß ich. Also kann ich doch fahren. Ja, 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 du kannst fahren. Ich sag, gut, wenn du das sagst, dann steig mal ein. Ach nein, sagt er, ich habe mein Testament noch nicht gemacht. Sehen Sie, er gab mir zu, du kannst fahren, aber er stieg nicht ein. Man kann mit dem Kopf glauben, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist und dass wir durch ihn gerecht werden. Man kann es mit dem Kopf glauben, aber das ist ein toter Glaube. Glauben heißt, bei ihm einsteigen. Sehen Sie, als der Freund so dumm da sprach, da kam meine Frau des Weges. Da sage ich, Frau, steig ein. Und da verließ sie den festen Boden und stieg bei mir ein. Und sie lebt noch. Wisst, sie lebt noch. Und sehen Sie, das heißt Glauben, dass ich meinen bisherigen Boden verlasse und mein Leben mit all seinen Anfechtungen, Problemen, Fragen, Jesus anvertraue. Der lebt ja. Der ist neben Ihnen. Das war die Stunde meines Lebens, als ich mitten im Krieg, im Ersten Weltkrieg, mit Jesus zum ersten Mal redete und sagte, ich gebe dir mein Leben. Ich kann dir nichts versprechen. Ich habe einen wackeligen Charakter, aber ich gebe es dir. Steigen Sie bei Jesus ein, das kann jeder. Und Sie finden keinen, dem Sie sich besser anvertrauen könnten als Jesus. Sehen Sie, so wird unser persönliches Leben einmal vollendet werden. Jesus schenkt Ihnen Versöhnung mit Gott. Und wenn ich versöhnt bin mit Gott, dann wird mein ganzes Leben mit Frieden erfüllt. Und ein Wandern zur seligen Ewigkeit. Und wenn ich diesen Heiland nicht hab, sondern auf meine eigene Gerechtigkeit trotze, dann darf ich das laufen und darf ewig gottlos sein. Ich habe gehört, dass man hier in Erlenbach in jedes Haus eine Einladung zur Evangelisation gebracht hat. Das haben vielleicht manche als Belästigung empfunden. Sie dürfen gewiss sein und bestellen, in der Hölle werden keine Einladungen zur Evangelisation mehr die Leute belästigen. Es werden keine Glocken sie mehr rufen und keine Bibeln herumliegen, die ihr Gewissen unruhig machen. Dann wissen sie, wo sie sind. Das ist das Ernste. Es sagte mir neulich jemand, warum drohen sie mit der Hölle? Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht drohen, sondern ich möchte warnen. Ich vergesse nicht, wie einmal ein junger Bergmann vor mir saß und die Tränen liefen über das Gesicht, ein starker Kerl, so 25 Jahre alt. Ich sage, was hast du? Da sagt er, bei uns sind zwei Mann tödlich verunglückt. Ja, sage ich, ich hab's gelesen. Auf der Zeche Russenrei. Da sagte der eine, hat ein Vierteljahr neben mir gearbeitet. Er hat unendlich oft geflucht. Er hat die dreckigen Reden geführt. Und ich habe nicht den Mut gehabt, ihm zu sagen, Mann, kehr um. Jesus starb für dich und es stand auf und wartet auf dich. Ich habe es ihm nicht gesagt. der ist jetzt verloren und ich bin schuld. Da bin ich in Tod erschrocken und habe gedacht, ich möchte bei keiner Evangelisation mehr schuldig werden an den Seelen, indem ich ihnen nicht aus der Bibel die Warnung sage, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. So steht's in der Bibel. Da ist der Heiland und er wartet und nimmt alle an und bringt alles in Ordnung und ist die Tür zum Leben. Sollten wir das ausschlagen. So, und jetzt kommt mein zweiter Teil. Die Bibel sagt, es reicht alles aus. Das persönliche Leben und auch die Weltgeschichte. Und damit komme ich zum zweiten, das Ausreifen der Weltgeschichte. Sehen Sie, heute machen sich die Menschen viele Gedanken, wie es wohl mit der Welt weitergeht. Sie haben einen berühmten Schweizer Schriftsteller, Dichter, der heißt Dürrenmatt, ein großartiger Mann. Und der hat ein Stück geschrieben, das heißt Die Physiker. Und da heißt am Schluss, wo einer das Ende der Welt sieht, irgendwo kreist immerzu und sinnlos die radioaktive Erde. Da sind Physiker beieinander und sie sehen im Geist, was kommt, wie die Menschheit sich selber vernichtet und die leere Erde kreist sinnlos und immerzu im Weltall. Wie ich das hörte, da habe ich gedacht, sieh mal, sogar die modernen, da nimmt sogar eine Komödie, sogar die modernen Dramatiker machen sich Kopfzerbrechen über die Zukunft der Welt. Wenn ich zufällig Herrn Dürrenmatt treffen würde, würde ich ihm sagen, es stimmt nicht, was Sie da gesagt haben. So wird das Ende der Welt nicht aussehen. Der Herr Jesus hat gesagt, dies Geschlecht, dies Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Mir ganz klar, eine Ausrottung der Menschen kommt nicht. Sondern Gott schafft das Ende und einen neuen Anfang, nicht wir mit unseren dummen Atombomben. Wir werden viel Unheil damit anrichten, aber nicht die Ausrottung des Menschengeschlechts. Was sagt denn die Bibel über das Reifwerden der Weltgeschichte? Sie sagt, die Welt geht immer mehr in die Dunkle hinein. Wie ein Tag sich senkt und es wird dämmerig und dunkel und schließlich Mitternacht, so geht die Weltgeschichte aus der Dämmerung in die Nacht bis zur Mitternachtsstunde. Sie sagt uns nicht, wann das ist. Sie sagt nur, macht eure Augen auf und achtet mal auf die Zeichen. Und da hat der Herr Jesus ganz klar ein paar Zeichen genannt. Das erste Zeichen sagt er, dass die Menschen ratlos werden gegenüber den politischen Problemen. Ist nicht heute so, lieben Freunde. Hochbezahlte Diplomaten fliegen um den Erdball und sitzen Stühle durch. Und überall flammt der Krieg auf, nicht? Wir schaffen es nicht. Genauso hat Jesus vorausgesagt. Ich glaube, dass wir in der Dämmerungsstunde der Welt sind. Und er sagt, das zweite Kennzeichen ist die wirtschaftliche Ratlosigkeit. Er drückt es so aus, es wird Hungersnot und teure Zeit sein. Nun muss man sich mal klar machen, wir leben in einem Zeitalter, wo genug wächst, dass alle Menschen satt werden können. Wir haben die besten Verkehrsmittel. Wir haben hochbezahlte Diplom-Volkswirte aller Sparten. Und über die Hälfte der Menschheit hungert. Nun sagen Sie mir, warum kriegen wir das nicht hin, dass die Menschen satt werden? Wir schaffen es nicht. Sehen Sie, Jesus hat es vorausgesagt, die Ratlosigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet. Und das dritte Kennzeichen dieser Dämmerungsstunde ist die Ratlosigkeit auf religiösem Gebiet. Jesus sagt, man wird sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Was gibt's heute alles für Religionen? Hol mal die christlichen, römisch-katholisch, griechisch-katholisch, reformiert, lutherisch, Heilsarmee, Baptisten, Methodisten, was sollen wir noch glauben? Oh, sage ich, kommt noch viel schlimmer. Neuapostolische Zeugen Jehovas, Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi, was weiß ich alles. Was sollen wir noch glauben? Oh, noch viel schlimmer. Glauben, Hitler ist doch Gott, der ist Gott, da ist Gott, dort ist Gott. Wie sehen Sie? In der Natur ist Gott. Auf den Bergen finde ich Gott, nicht die Schweizer. Finde auf den Bergen Gott. Wo ist er denn? Was soll ich denn glauben? Sag ich, genau so hat's Jesus vorausverkündigt. Und wer jetzt nicht im Worte Gottes die Wahrheit sucht, der wird vielleicht schön rumgejagt. Der Herr Jesus sagt, das ist das Kennzeichen dieser Dämmerung der Weltgeschichte. Eine globale Ratlosigkeit. Und die zieht herauf. Globale Ratlosigkeit. Auf allen Gebieten. Und dann sagt er, es wird noch was sein. Es regt sich das Geheimnis der Bosheit. Ich sag's mal mit den Worten der Bibel, die spricht an der Stelle ganz geheimnisvoll. In dieser letzten Zeit regt sich das Geheimnis der Bosheit. Und dann erfahren wir, das ist der Mensch, der Macht will, ohne Recht. Macht ohne Recht. Und nun bitte ich Sie, schauen Sie mal in die Weltgeschichte. Ich nenne ein paar Namen, nicht nur so. Macht ohne Recht. Hitler, Mussolini, Napoleon, Nkrumah in Ghana, Sukarno, Castro, Mao Zedong, Lenin. Verstehen Sie? Macht ohne Recht. Es regt sich. Das kannte man früher noch nicht so. Es regt sich bis in der allgemeinen Ratlosigkeit aus der Völkerwelt, der eine aufsteigt. Indem sie alle zusammengefasst sind, der eine große Diktator, der völlig Macht ohne Recht will, den nennen wir den Antichristen, den Gegenchristus. Das ist die Ausreifung der Welt. Zuerst reift die Ratlosigkeit aus und dann der menschliche Trotz. Wir erlösen die Welt. Die Bibel spricht ganz geheimnisvoll von diesem letzten großen Weltdiktator, der alle Kronen auf sich vereinigt, der mit Löwenstimme der Propaganda die Welt erfüllt, der alles zulässt, nur nicht, dass einer von seinem Erlöser, Jesus, redet. Er ist der Erlöser, er ist Gott. Es ist etwas Merkwürdiges, wenn man alte Ausleger liest, aus dem vorigen Jahrhundert über diese Stellen der Offenbarung, dann sagen sie, wir können uns das nicht vorstellen. Und wir können es uns heute, jedenfalls wir in Deutschland, vorzüglich vorstellen. Verstehen Sie? Wie der letzte große Antichrist. Die Straßen erfüllt mit Musik und Fahnen und dahinter die Menschen knechtet und erdrückt. So reift das alles aus. Menschliche Ratlosigkeit und menschlicher Trotz. Und wenn der Antichrist auf der Höhe der Macht ist, dann kommt der Herr Jesus wieder. Meine Freunde, das ist der Mittelpunkt der christlichen Hoffnung. Jesus kommt wieder. Ich lebe allmählich so, wissen Sie, dass ich spüre, wie dünn die Wand ist, die unsere dreidimensionale Welt trennt von der Welt Gottes. Diese dünne Wand stürzt ein und Jesus kommt wieder. Darauf baut die Christenheit. Ich muss Ihnen noch mal so sagen, warum mir das so eine frohe Botschaft ist. Dass Jesus wiederkommt, den Antichristen wegfällt, da braucht man gar nicht von zu reden. Er kommt als König. Ich will Ihnen erzählen, warum mich das so freut. Vielleicht habe ich die Geschichte auch schon oft erzählt, aber es macht nichts. Sehen Sie, vor 40 Jahren kam ich nach Essen als ganz junger Pfarrer, noch nicht 30 Jahre alt, in einen riesigen, gottlosen, atheistischen Bergarbeiterbezirk. Da gab es keine Kirche, kein Gemeindehaus, kein Pfarrhaus. Da ging kein Mensch mehr in die Kirche. Ich stand vor diesen Tausenden von Bergleuten, die nur einen Hass auf uns hatten. Und dann habe ich da Besuche gemacht von Haus zu Haus und dann habe ich ein kleines Zimmerchen mieten können. Und da habe ich 10.000 Handzettel verteilt und eingeladen zu Bibelstunden in das Zimmerchen, wo 11 Stühle standen, nicht? Und dann kamen ein paar Frauen und ein Mann und der kam nur, um die Stühle zu stehlen, wie sich rausstellte. So fing ich an. Aber wenn man die Fahne Jesu aufzieht, dann wird's lebendig. Und allmählich kamen sie an. Voll Trotz und Jesus überwand sie. Das sind Männer. Führende Atheisten, überwunden worden von der Wahrheit, dass der Mann von Golgatha unsere einzige Rettung ist und dass er die Welt neu macht. Da gab's schließlich, da musste ich mein Zimmerchen vergrößern und Wände einreißen und, ach, das war herrlich. Das war ein ganz kleines Häuslein zu ebener Erde. Wenn man die Türe aufmachte, war man gleich im Freien. Und weil das allmählich wuchs, wurden wir furchtbar gestört. Oh, es war mal eine Demonstration von 1000 Mann vor dem Sälchen mit Schalmein und Gebrüll. Und meine Leutchen, die kriegten Angst und ich habe gesagt, also mit uns ist der starke Herr, nur keine Bange. Sie haben sich zusammengeschlossen und wollten mich verhauen auf dunklen Straßen. Dann bin ich mitten rein, es hat mir keiner was getan. Aber es war aufregender als in Erlenbach. Trotzdem die Evangelisation hier schon eine aufregende Sache ist. Und dann geschah es, hatte ich mal eine Bibelstunde, waren vielleicht so 40 Leutchen da. Kinder, ein paar junge Männer, ein paar Männer, Frauen aller Kaliber, eng gedrängt auf zwei Stühlen saßen drei. Und wir hatten schon dicke Läden vor die Fenster gemacht, weil sie uns immer die Steine reinwerfen. Da gab es dann Verletzte. Und an dem Tag war der Teufel los. Mit Stein werfen sie gegen die Läden. Einer ist auf das kleine Dach gestiegen, hat mit der Eisenstange immer so, den konnten wir gar nicht entdecken, gegen die Wände gehauen. Sie haben Fußball gespielt mit Blechdosen vor der Tür. Und dann war es einen Moment still und dann auf einmal donnert was gegen die Türe, es fällt was zu Boden und dann laufen sie weg. Ich dachte, sie haben eine Bombe geschmissen. Ich reiß die Türe auf. Draußen der dunkle Platz, Mietskasernen, da drüben ein Förderturm von der Zeche, trostlos, es regnet so wie heute Abend. Und da sehe ich, sie haben an einem katholischen Kloster ein eisernes Kruzifix abgerissen, so ein Bild vom gekreuzigten Heiland, und haben das gegen unsere Tür gedonnert. Als wenn sie sagen wollten, da habt ihr euren Herrn. Und da liegt vor meinen Füßen das Bild des gekreuzigten Sohnes Gottes halb in der Pfütze. Und da packte mich ein Zorn. Ich dachte, jetzt muss Feuer vom Himmel fallen. Da reißt sich Gott seinen Sohn vom Herzen und lässt ihn sterben für diese schmutzige Welt. Und der Mensch wirft das in Dreck. Jetzt muss Feuer vom Himmel fallen. Und dann fiel mir ein, die Kerle haben wenigstens noch einen ehrlichen Hass. Viel schlimmer sind all die Leute, denen der Herr Jesus völlig egal ist, die kein Hass haben, aber die sagen, es interessiert mich nicht. Was soll denn Gott noch für uns tun, als dass er selber sich opfert, damit die Gerechtigkeit erfüllt wird? Ich dachte, es muss Feuer vom Himmel fallen. Es fiel kein Feuer vom Himmel. Im Gegenteil, von ferne haben sie schallend gelacht über meine Verlegenheit. Und in dem Augenblick fiel mir ein, Jesus will hier seine Macht und Majestät verhüllen. Er offenbart sich bloß den heilsverlangenden Herzen. Aber es kommt die Stunde, wo er in Herrlichkeit kommt und wo der dümmste und blindste kapiert, wer eigentlich unser Herr und Heiland war. Mein lieber alter Großvater war Lehrer auf der Schwäbischen Alb, der erzählte mal, ich habe heute Nacht geträumt, es gab ein Geschrei, Jesus kommt wieder. Da bin ich gelaufen ihm entgegen. Und ich denke, das ganze Dorf kommt mir nachgelaufen. Ich habe sie doch die Liebe zu Jesus gelehrt. Und dann dreht er sich rum. Und dann wären da bloß ein paar alte Weiblein gewesen. Und da hätte er gemerkt, dass die, die an diesem Herrn hängen und von ihm Erlösung empfangen, eine kleine Schar sind. Aber stellen Sie sich vor, Jesus käme heute Nacht. Wären Sie auf seiner Seite? Fragen Sie sich. Oder unter der Masse der Verlorenen. Jesus kommt wieder und wird sein Königreich auf der Erde antreten. Ich muss den Schluss der Ausreifung der Weltgeschichte jetzt noch ganz kurz sagen. Sehen, die Bibel sagt, dass Jesus eine lange Zeitspanne auf der Erde regiert als König. Der kann regieren. Der kann regieren. Wenn Jesus in eine Familie kommt, da wird's gleich anders. Der kann gut regieren. Der Teufel bringt alles durcheinander. Jesus kann schön regieren. Er als König. Das gibt eine herrliche Zeit. Die Bibel nennt es geheimnisvoll das tausendjährige Reich. Unser Adolf Hitler hat ja auch ein tausendjähriges Reich machen wollen. Aber das kriegen wir nicht hin, es hat bloß 14 Jahre gedauert. Das wirkliche tausendjährige Reich wird der Sohn Gottes auf Erden aufrichten. Und da sagt die Bibel, nach diesen tausend Jahren, sie deutet es nur an, wird der Mensch nochmal auf eine Probe gestellt, ob sein Herz sich verändert hat. Der Teufel wird los und dann stellt sich heraus, der Mensch ist auch unter dem guten Regiment Jesu derselbe geblieben. Es kommt zu einem letzten Aufstand gegen Gott und dann kommt das Ende der Welt. Wie die Lichtsysteme zerkrachen, der Gott, der sprach, es werde, spricht, es vergehe. Und es vergeht. Es vergeht alles, nur nicht Gottes Lieblingsgeschöpf, der Mensch. Im Gegenteil, die Toten stehen auf. An dieser Stelle wird die Bibel ganz feierlich. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und ich sah die Toten, klein und groß, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken. Meine Freunde, wenn ich daran denke, ich werde nach meinen Werken gerichtet, verzweifle ich. Und darum bin ich froh, dass ich hier einen Heiland habe, der Vergebung der Sünden schenkt. Ich will's nicht abwarten, dies Gericht. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, kommt nicht ins Gericht. Sehen Sie, unser Gewissen sagt uns, es muss ja mal sowas kommen, so ein letzter Ausgleich. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Das schreit doch unser Herz. Nur Geduld. Es kommt das Weltgericht Gottes, wo alles zurechtgebracht wird. Und da zeigt Gott, wie ernst er uns nimmt, dass er jeden einzelnen Menschen nochmal vornimmt. Das ist unfassbar. Aber Gott behandelt sie nicht als Masse, die Erlenbacher, die Deutschen, die Schweizer, sondern Gott meint den Karl und die Françoise und den Wilhelm und so nicht, verstehen Sie? Der will Einzelne. Da steht's. Und wessen Name nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ward weggeworfen. Und dann steht da in der Bibel bloß noch so ein letzter Ausblick. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das müssen Sie selber lesen in der Offenbarung, die beiden letzten Kapitel. Diese wunderbaren Kapitel davon sprechen, dass Gott mit diesem ganzen Äon ein Ende macht. Ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde. Ich habe neulich mal gesagt, ich bin diese Welt so leid. Und dann fiel mir ein, wie müsste Gott sie erst leid sein, nicht? Samt uns. Und da schaffte einen neuen Himmel und neue Erde.